Es tauchen in dem Buch von Michael Haas zuweilen Komponisten auf, die nie ins Exil gegangen sind. Teilweise geht es sogar um einst überzeugte Nationalsozialisten wie Hermann Heiß. Der komponierte die Musik zur Geburt von Hermann Görings Tochter oder für einen Parteitag der Hitlerjugend.
Wahrscheinlich hatte Heiß einfach Glück, dass der größte Teil des ihn betreffenden Materials bei einem Luftangriff auf Darmstadt im Jahr 1944 zerstört wurde. Nur wenige Jahre später förderte, schrieb und unterrichtete er elektronische Musik bei den Darmstädter Ferienkursen, die einen wichtigen Einfluss auf die junge Komponistengeneration um Stockhausen und Boulez ausübten. Heiß war zweifellos vor und nach Hitler progressiv, ein musikalischer Avantgardist.
Das zeigt, dass Michael Haas den Begriff des Exils sehr weit fasst.
Mir ging es in dieser Untersuchung darum, die Auffassung zu hinterfragen, dass es zwei klare kulturelle Pole gegeben habe, dass nur die Guten vor Hitler flohen, während die Bösen für die Nationalsozialisten aufspielten.
Es geht vielmehr um Komponisten, die sich unter den Umständen der NS-Diktatur wie auch immer veränderten. Da gab es zum Beispiel das sogenannte innere Exil, wie es etwa Karl Amadeus Hartmann wählte. Hartmanns Abscheu gegenüber dem Regime dürfte als erwiesen gelten, auswandern wollte er aber nicht und verhielt sich ambivalent.
Man beginnt im Kontext dieser widersprüchlichen Aktionen zu verstehen, welche Zweideutigkeiten das schiere Überleben erforderlich machte. Wer bei Wohltätigkeitsveranstaltungen der Nationalsozialisten nichts spendete, fiel gleich als politischer Abweichler auf und hätte ungute Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dasselbe galt für die Unterlassung des Hitlergrußes. Hartmanns Anfrage wegen einer Parteimitgliedschaft war sehr wahrscheinlich ein Tarnmanöver.
Auch Hartmanns Biografie verfolgt Haas nach dem Krieg noch weiter und beschreibt, wie Hartmann alle vor 1945 geschriebenen Werke einer Nachbearbeitung unterzog.
Werke, die nach außen hin subversiv oder sozialistischen Kämpfern gewidmet waren, wie etwa in Hartmanns Sinfonie Dramatique mit dem Untertitel China kämpft von 1941 bis 1943, wurden stillschweigend nach dem Krieg mit Widmungen an weniger umstrittene Individuen versehen. Paradoxerweise verwässerte Hartmann seinen Widerstand gegen das Hitler-Regime, indem er seinen früheren Unmut neutralisierte, um seinen amerikanischen Nachkriegsarbeitgebern entgegenzukommen.
Gefühlter oder tatsächlicher Zwang von außen ist für Michael Haas ein entscheidendes Kennzeichen von Exilmusik. Ein anderes ist die chamäleonartige Wandlung von Komponisten bis zur Selbstaufgabe. Beispiel Richard Fuchs.
Da Fuchs, bevor er von den Nationalsozialisten gezwungen wurde, seinen Architektenberuf aufzugeben, kein professioneller Komponist war, war er auch den vielen Festivals für neue Musik in Deutschland ferngeblieben, die ihn mit zeitgenössischen musikalischen Entwicklungen in näheren Kontakt gebracht hätten.
Doch musikalischer Fortschritt ist für Haas keine Kategorie. Sonst müsste das vielleicht beste Beispiel seines Buchs für Exilmusik als Musik unter Zwang wahrscheinlich wegfallen.
Auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten.
Hier zu hören ist die Urfassung der Moorsoldaten aus einem der ersten Konzentrationslager 1933. Das Lied handelt von mühevoller Zwangsarbeit beim Torfstechen. Die Harmonien sind düster, der Refrain wird nicht wiederholt und endet stumpf in Nacht und Nebel. Anders als zum Beispiel Hannes Wader die Moorsoldaten in der westdeutschen Nachkriegszeit sang.
Eichen stehen kahl und krumm, wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
Was die meisten nicht wissen, diese Version stammt von Hans Eisler, dem Schönberg-Schüler, kommunistischen Agitprop-Künstler der 1920er Jahre, dem NS-verfolgten Juden und späteren Komponisten der DDR-Nationalhymne. Eisler schrieb seine Moorsoldatenversion für den Star des Arbeiterlieds Ernst Busch. Busch erinnerte sich später, dass sie beide als Exilanten 1938 die Moorsoldaten nur in Bruchstücken kennengelernt hatten.
Busch erzählte, Eisler habe das Werk zuerst gehört, als er im Januar 1935 in London Tonaufnahmen machte. Der Sänger war ein verdeckter deutscher Informant, der sich an die Melodien nicht erinnern konnte und sie bei jeder Wiederholung veränderte. Eisler bearbeitete das Lied so, wie er annahm, dass es komponiert worden war. Später komponierte er das ganze Lied noch einmal neu und behielt nur wenige Elemente des vermeintlichen Originals bei.
Haas erläutert, dass im Krieg die Moorsoldaten nicht lange lediglich ein Lied blieben, sondern zu einer ganzen Minigattung von Moorsoldatenliedern wurden.
Dabei sind das Buchenwaldlied und das Dachaulied, ebenso wie das Moorsoldatenlied, Marschgesänge, die markant den Eindruck des Durchhaltens mit zusammengebissenen Zähnen vermitteln.
Dass Musik selbst, wie auch ihre Urheber, sich ständig verändern. Viele Beispiele dafür finden sich in dem Buch Musik der Fremde, das bei Reclam zum Preis von 34 Euro erschienen ist. Das Buch gehorcht zwar wissenschaftlichen Standards, ist aber auch für geschichtlich interessierte Laien sehr lesenswert.